Schönen Dank für die Einladung, bei euch zu sein an diesem wunderschönen Sabbat. Das Wetter ist genau so, dass wir gut zuhören können. Und ich glaube, dass das Schönste ist, was Kinder Gottes tun können, ist, sich mit dem Wort des Herrn zu beschäftigen, der unser Leben bestimmt, der unser Leben bestimmen will und der dafür sorgen möchte, dass wir eines Tages in der himmlischen Heimat sind. Wie schnell alles im Leben zu Ende sein kann, habt meine Frau und ich jetzt gerade in Norwegen erlebt. Wir hatten unseren Urlaub gemacht in Norwegen und waren so zwischen Oslo und Bergen unterwegs und haben versucht, ich werde immer so ein bisschen hin und her gehen, weil einige hinter so den Bäumen hier so hocken. Und okay, ich hoffe, das kriegen wir irgendwie so hin, sonst müsst ihr da so ein bisschen weggehen, und damit wir uns sehen können. Wir fuhren zu einem bestimmten Wasserfall, den wir sehen wollten, der 180 Meter tief in so einen Canyon reinstürzte. Wir kamen auf die Aussichtsplattform, es waren Büsche so am Rand, bevor es dann so steil runter geht, wenn man genau gegenüber diesem Wasserfall stand. Und ich fahre mit meinem Wohnmobil neben ein anderes Wohnmobil. Und in dem Augenblick, wo wir aussteigen, fährt gerade ein Feuerwehrwagen auf diesen Platz. Und ein bisschen Aufregung ist unter den Leuten dort. Und ich denke, na, was ist denn hier los? Wieso Feuerwehr und Rettungsdienst? Und ich frage einen älteren Herrn, ich schätzte ihn so 65, 70, der neben seinem Wohnmobil stand, und sagte, können Sie mir sagen, was hier los ist? Und dann sagt er mir, ja, gerade ist meine Frau abgestürzt. Ich habe erst gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass er das jetzt so, ja, sagt er, ich habe ihm dann erklärt, dass ich auch Seelsorger bin, ob ich ihn unterstützen kann, irgendwie, dass er Hilfe braucht. Er hat dann erzählt, er wollte seine Frau fotografieren und 61 Jahre alt, seine Frau. Und sie geht so ein bisschen die Büsche hinter sich, so mehr zu dem Abgrund und lässt sich fotografieren vor diesem Wasserfall. Und dann sagt sie, ich kann ja noch einen Schritt zurück, und bleibt an einer Wurzel hängen und fällt rücklängs auf den Felsen und stürzt dann kopfüber 150 Meter in die Tiefe. Der Rettungsdienst, Hubschrauber flogen dann in den Canyon rein und haben nur noch gesehen, dass sie unten liegt, mussten dann mit dem Bergungsteam die Tote hervorholen. Unser Leben kann sehr schnell zu Ende sein. Ich bin nicht sicher, ich weiß nicht, ob er Christ war, was für eine Einstellung er hatte zum Leben oder zum Tod. Es geht manchmal sehr schnell. Das Leben kann schnell zu Ende sein. Wie ist unsere Einstellung zum Leben? Und während ich in Norwegen bin, oben am Polarkreis, ruft mich die Pflegerin meines Vaters an und sagt, du, wir hatten uns noch sehr gut verabschiedet voneinander. Du, dein Vater hat gerade einen Schlaganfall gekriegt und ist nicht mehr ansprechbar. Es war für mich nicht möglich, so schnell runterzukommen. Ein paar Tage später, wir fuhren schon wieder Richtung Süden, rief ich sie an einem Montagmorgen vor 14 Tagen und sagte, wie geht's ihm? Ja, sagt sie, ich hörte das Wasser blubbern in der Lunge, was ging bis zum Hals. Wir haben zusammen miteinander gebetet. Ich habe gesagt, Herr, gib ihm doch jetzt die nötige Lebensruhe. Gib ihm deinen Frieden. Du weißt, er hat viele Dinge seines Lebens getan, die der Vergebung bedurften. Du hast aber auch erlebt, wie er über 30 Menschen der Gemeinde zugeführt hat. Du weißt, er ist 98 Jahre alt geworden. Gib ihm doch jetzt die Ruhe. 10 Minuten später rief sie an, er ist gerade eingeschlafen. Das Leben kann schnell zu Ende sein. Einige wissen, was für eine Tätigkeit ich habe. Ich bin lange Zeit Prediger gewesen, habe aus persönlichen Gründen irgendwann das Predigtamt verlassen. Trainiere heute seit 20 Jahren Führungskräfte, Mitarbeiter in Unternehmen. Ich glaube, ich habe so circa 30.000 Mitarbeiter bisher geschult. Und der liebe Gott schenkt mir immer wieder Menschen, auch Führungskräfte, die irgendwann die Bibel in die Hand nehmen und sagen, meine Güte, das wär's, ein Leben, anders leben, als ich es bisher gelebt habe. Nebenbei mache ich dann für ein Beerdigungsinstitut in Heidelberg, wenn so hochkarätige Leute beerdigt werden sollen, die nicht in der Kirche sind, mache ich dann schon mal Beerdigungen. Da ist ein junger Mann, 39 Jahre alt, Geschäftsführer, sehr erfolgreich, hat alles, was er hat, Familie, Kinder, sehr erfolgreich. Da fährt er auf der Autobahn von Dresden aus zurück nach Frankfurt mit seinem Audi. Wahrscheinlich hatte er 230 oder 240 drauf. Er hat nicht mal die Leitplanke berührt. Über eine Leitplanke geschossen, Wagen völlig zerstört, er war sofort tot. Das Leben kann jung, mit 60 ist man noch so im Mittelalter, sage ich manchmal, was auch immer es ist, kann zu Ende sein. Wie erleben wir die Reise zur himmlischen Heimat? Wie gestalten wir unser Leben mit dem, was Gott uns geschenkt hat? Ich lasse eine Geschichte aus der frühen Zeit der Besiedlung des Wilden Westens, wie ein Mann nach einer langen Wanderschaft im Winter schließlich an den Fluss aller Flüsse kommt, den Vater aller Flüsse, den Mississippi. Und sein Dorf, sein heimatliches Dorf ist auf der gegenüberliegenden Seite. Und er ist an einer Stelle, wo der Fluss, wo man das gegenüberliegende Ufer kaum sehen kann. So breit kann der Fluss sein. Der Fluss ist zugefroren. Es knistert und dröhnt das Eis. Er ist unsicher. Werde ich sicher über das Eis kommen? Und damit er keine Sorge hat, irgendwie einzubrechen, macht er Folgendes. Er nimmt sich vor, sich seine Arme seine Arme einzuwickeln, seine Füße, seine Knie, um schließlich über dieses Eis rüber zu robben. Und so kriecht er auf allen Vieren über das Eis. Und wie er in der Mitte des Flusses ist, da hört er auf einmal Pferdegetrappel, Singen. Und wie er sich umschaut, sieht er, wie ein Schlitten mit Holz beladen, 4 Pferden davor über das Eis jagt. Und ein Kutscher obendrauf trällert sein Lied und jagt dem jenseitigen Ufer zu. Er springt auf und rennt so schnell er kann in sein Heimatsdorf. Kann es sein, dass wir so unterschiedlich sind, der himmlischen Heimat entgegenzugehen, wie diese beiden? Der eine hat noch Lasten zu tragen und hat noch ein Lied auf den Lippen. Der andere versucht, sein Leben abzusichern nach allen Seiten, versucht irgendwie durchzukommen, um dann doch schließlich im Himmel anzukommen. Aber wie? Erschöpft und fertig. Welchen Weg schlagen wir ein? Ich erlebe unter Christen immer wieder eine große Not. Entweder sind sie sich nicht mehr sicher, dass das Wort Gottes noch eine Bedeutung hat. Leider sehr oft Adventisten in der zweiten und dritten Generation, die plötzlich ganz bestimmte Dinge der Bibel in Frage stellen und darum auch nicht mehr den Weg wirklich nach Hause finden. Und manchmal dann auch sehr kritisch werden gegenüber dem, was in der Gemeinde geschieht, wie Menschen dort auftreten, wie Menschen handeln und sich selbst dabei den eigenen Glauben vermiesen und irgendwann gar nicht mehr an das jenseitige Ufer denken. Und andere, die sind so davon überzeugt, dass Gott ihnen etwas Neues gegeben hat, dass sie nicht anders können, als dieser himmlischen Heimat mit Freude entgegenzueilen. Und sehr oft sind es diejenigen, die gerade zum Glauben gekommen sind. Manchmal sind wir so dazwischen. Was hilft uns nun, den Weg so zu gehen, dass wir ihn auch erreichen? Ich möchte mit euch darüber reden, was gottgemäßes Denken bedeutet. Denn wir denken oft ganz anders und zwar sehr negativ. Interessant ist, dass Gott das Volk Israel aus der Knechtschaft Ägyptens herausgeführt hat und bringt sie, nachdem sie durchs Wasser der Taufe gegangen sind, im Meer, bringt er sie schließlich vor die Grenzen Kanaans. Ein Land, wie er gesagt hat, ich führe euch in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ein fruchtbares Land, ein großartiges Land. Gott wusste, was dort für ein Land ist. Er wusste, dass dort die sogenannten Enakskinder wohnen, Riesen, damals etwa 3 Meter bis 3,50 Meter, einige vielleicht 4 Meter groß. Er wusste, dass das sehr schwer sein wird für dieses Volk, das sehr kleinwüchsig war, dort reinzugehen. Und nachdem er ihnen gesagt hat, ich werde euch dieses Land geben, fragen die ängstlich denkenden und negativ denkenden Israeliten den Mose, kannst du nicht dafür sorgen, dass da Kundschafter ins Land geschickt werden? So drückt es Mose in 5. Buch Mose aus und erzählt nochmal, was sie damals verlangt haben. Und so bittet er, wie er es immer gemacht hat, Gott, soll ich nun das machen? Und dann sagt Gott, ja, schicke Kundschafter in das Land. Und damit wollen wir einsteigen in diese Gedanken des gottgemäßen Denkens in 4. Mose Kapitel 13. In 4. Mose Kapitel 13 sagt er dann in Vers 1 bis 3, und der Herr redete mit Mose und sprach, sende Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Kindern Israel geben will. Von jedem Stamm ihrer Väter sollt ihr einen Mann schicken, lauter Fürsten aus ihrer Mitte. Ich habe mich gefragt, warum Gott genau das wählt. Warum sagt er nicht, schick doch einfach Kundschafter raus, sondern bitte von jedem Stamm einen Fürsten, einen Topmann. Heute würden wir vielleicht sagen, einen Geschäftsführer oder einen Manager, einen Teamleiter, einen Gemeindeältesten oder was auch immer. Er würde eine leitende Person nehmen und würde sagen, bitte schick diese Führer doch mal in das Land als Kundschafter. Und Mose sandte sie aus der Wüste Paran nach dem Befehl des Herrn lauter Männer, die Häupter waren unter den Kindern Israel. Vielleicht hatten sie einen Doktortitel, vielleicht hatten sie einen Professortitel. Jedenfalls waren sie Häupter, die was zu sagen hatten. Die wurden jetzt nun in das Land Kanaan geschickt. Und sie gehen. Es ist gerade die Traubenernte. Und sie merken, sie sehen dort, was für Früchte sind. Sie sehen ein wahnsinniges Land. Sagen, wenn wir da reingehen, das soll uns zuteil werden. Unglaublich. Und sie laden die Früchte auf, kommen zurück. Und wir lesen in Vers 27, wir sind in das Land gekommen, dahin du uns sandtest, das wirklich von Milch und Honig fließt. Und dies ist seine Frucht. Und sie legen die Früchte hin und das Volk Israel ist begeistert. Wahnsinn, das sind die Früchte in diesem Land, das muss ja herrlich sein. Dieses Bild zunächst mal, das wir hier haben, ist ein Bild auch für unsere Zeit. Gott steht kurz vor seinem Kommen. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts hat die Endzeitphase begonnen. Prophetisch, geschichtlich und tatsächlich. Denn es hat eine Diese Phase hat es noch nie gegeben in der Weltgeschichte. Eine Phase des ständigen Wissenswachstums. Eine Phase, in der wir eine Technologie entwickeln, die uns selbst vernichten kann, wie wir gerade in Fukushima erleben. Wir erleben, wie die Menschen immer freizügiger werden, immer mehr ihr Leben gestalten, wie sie es wollen, ähnlich wie Kanaan damals. Die Riesen dort, die Enakskinder, die teilweise ihre Kinder dem Gott Moloch opferten, die in einer Weise lebten, wie man das nur später als Sprichwort benutzen konnte, die Kanaaniter, pervertiertes Leben. Wir stehen in einer ähnlichen Situation. Was erzählen uns die Führer unter den Christen, Theologen, Professoren, Doktoren? Was erzählen uns die Leiter über das neue Kanaan, das vor der Tür steht? Und hier sind 12 Kundschafter, 12 Fürsten, und die legen die Früchte hin und sagen, schaut, das ist das, was wir vorfinden werden im Land Kanaan. Und dann gibt es 10, die haben ein ganz kleines Wörtchen, das sie benutzen. Sie sagen, aber das Land, die Städte, das Land ist uns zu stark und die Städte sind sehr fest. Wir können das Land nicht einnehmen. Kennt ihr das? Das kleine Wort aber? Ein sehr schöner Schrank, aber teuer. Jetzt ist es auch nicht mehr schön, nicht? Ich könnte ja auch sagen, ein sehr schöner Schrank und hat seinen Preis. Dann lasse ich beides nebeneinander stehen. Wir haben die Schwierigkeit oft, wenn wir etwas in uns tragen, was negativ ist, eine negative Art des Denkens, dann kann es nicht anders sein, als dass wir dieses negative Denken immer wieder zum Ausdruck bringen. Menschen, die ständig negativ denken, haben in dem Augenblick, wo sie negatives Denken tun, erzeugen sie ja auch negative Annahmen und negative Schlüsse. Es kann nicht anders sein, als dass es dann auch negativ wird. Nun ist es interessant, dass unser Gehirn das nicht verarbeiten kann. Versucht einmal 15 Sekunden nicht an einen rosa Elefanten zu denken. Ja, ich habe euch ja gerade erst erinnert. Ruft mal einem 2-jährigen Schätzchen zu, wenn es ins Haus reinläuft. Schätzchen wirft die Tür nicht zu. Was macht es? Ich sehe an dem vielen Nicken, die Ahnung haben, das Schätzchen wirft die Tür zu. Warum? Glaubt ihr, dass das kleine Kind sich denkt, naja, hier hat mir keiner was zu befehlen, jetzt knall ich die Tür zu? Nein, ein Kind lernt erst um das dritte Lebensjahr, dass das nicht das Gegenteil ist von dem, was ihr gerade gesagt habt. Denn ihr habt ja gesagt, Schätzchen wirft die Tür, Klammer, zu. Es tut genau das, was ihr sagt. Es wirft die Tür zu. Würdet ihr ihm zurufen, Schätzchen, lass die Tür auf, wird es die Tür noch weiter aufstoßen. Wenn ein Kind auf die Herdplatte fassen will und ich sage, nicht anfassen, was macht es? Anfassen. Ich muss ihm sagen, Finger weg, es ist heiß. Wir haben das Problem natürlich, dass wir sehr viel negativ denken. Negative Gedanken führen oft zu negativen Taten. Wir füllen das aus, sehr oft, was unsere negativen Gedanken bestellen. Wenn wir Negatives in uns tragen, werden wir Negatives erleben. Viele Menschen sagen immer, wenn man sie fragt, ja, was willst du denn machen? Ja, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Und dann sind sie ständig dran, ja, ich weiß ja nicht, was ich wirklich machen soll. Ich weiß nicht, wie ich das anfangen soll und so weiter. Sehr oft sage ich dann, sag mir doch bitte nicht, was du nicht weißt. Erzähl mir, was du weißt. Die Kundschafter hier waren so negativ eingestellt, dass sie mit diesem kleinen Wörtchen aber gleichzeitig ausdrückten, Gott lügt. Denn Gott hatte gesagt, ihr werdet das Land einnehmen. Ihr werdet wirklich dieses Land bekommen, das, in dem Milch und Honig fließt. Und diese 10 sagten, das stimmt nicht. Ihr werdet das Land nie einnehmen. Das, was Gott euch gesagt hat, kann nie in Erfüllung gehen. Glaubt es nicht. 2, Josua und Kaleb, sagen, doch, wir können in das Land reingehen. Und jetzt kommt ein Mechanismus in Gang und da achtet mal drauf, was bei euch so abläuft. Wenn ein negativ denkender Mensch erlebt, wie positiv denkende dagegen reden, dann muss der negativ denkende Mensch das Negative, was er beschrieben hat, noch übertreiben. Er muss es schlimmer machen und noch schlimmer, bis dem anderen auch die Tränen in den Augen stehen. Schauen wir uns das an. Aber die Männer, die mit hinaufgezogen waren, Vers 31, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist uns zu stark. Und sie brachten das Land, das sie erkundigt hatten, in Verruf bei den Kindern Israel und sprachen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, frisst seine Einwohner. Frisst seine Einwohner. Oh, was ist denn hier los? Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Okay, waren groß. Ah, wir sahen auch Riesen da selbst. Und jetzt aus dem Riesengeschlecht. Und jetzt kommt ein tiefenpsychologischer Satz. Achtet mal darauf, was jetzt da steht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Also waren wir es auch in ihren Augen. Kennt ihr das? Ihr guckt aus dem Fenster eurer Wohnung, schaut so rüber, drüben steht, guckt gerade ein Nachbar aus dem Fenster und unterhält sich mit einem anderen dort. Beide gucken zufällig zu ihnen rüber und anschließend lachen sie. Die haben gerade wohl über mich gesprochen. Ja, das ist ja eine Unverschämtheit. Machen sich noch lustig über mich. Beim nächsten Treffen mit dem Nachbarn grüßt man ihn gar nicht so, wie man ihn sonst gegrüßt hat. Er ist ganz freundlich. Nein, sie hatten gerade über was ganz anderes geredet. Watzlawick, der Psychologe, hat das ja mal deutlich gemacht mit dem Nagel, der in die Wand geschlagen wird. Ne? Und der Mann schlägt den Nagel in die Wand, da bricht ihm der Stiel vom Hammer ab. Ach, was mache ich denn jetzt? Ich brauche irgendeinen anderen Gegenstand. Ach, ob ich mal zum Nachbarn rübergehe und ihn frage, ach nee, ich brauche den Hammer vom Nachbarn nicht. Nee, also das kriege ich schon irgendwie hin. Ich finde schon irgendeinen Gegenstand. Außerdem, nein, ich will von dem Hammer, von dem Nachbarn überhaupt nichts haben. Und außerdem, was soll das überhaupt? Ich brauche seinen blöden Hammer nicht. Und irgendwann geht er raus, klingelt beim Nachbarn an die Tür und der Nachbar sagt, was kann ich denn für Sie tun, lieber Nachbar? Ich brauche Ihren blöden Hammer nicht. Ein bisschen übertrieben, was Watzlawick schreibt, aber genau das passiert. Wie du einen anderen Menschen anschaust, mit welchen Gedanken du einen Menschen anschaust, mit welchen Gedanken du Gott gegenüber trittst, so wirst du in deiner Seele gefüllt. Diese Aussage, wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, also waren wir es auch in ihren Augen, führt dazu, dass das ganze Volk fängt an zu schreien, zu weinen und zu sagen, ach, wären wir doch in Ägypten gestorben, ach, würden wir doch in der Wüste sterben. Und Josua und Kaleb, die zerreißen ihre Kleider und sagen, seid doch nicht halsstarrig, Gott ist auf unserer Seite, wir können das Land einnehmen, Gott ist doch stark, er kann uns da hineinführen. Und wie die so auftreten und ihnen das deutlich machen wollen, diese Menschen, die so dachten, wie Gott dachte, erleben in Vers 10, Kapitel 14 des 4. Buch Moses, Da sprach die ganze Gemeinde, man sollte sie steinigen. Negativdenker können es nicht ertragen, wenn Positivdenker anscheinend zu sehr emotional werden und sagen, es gelingt. Denn weil ihre Angst, ihre Art negativ zu denken, so stark ist, dass sie den Schritt überhaupt nicht wagen können. Wenn mir jemand sagt, ich habe ein Seminar gehabt für Geschäftsführer, und ich habe ihnen gesagt zu Beginn des Seminars, ich werde ihnen mit ihnen in diesen 2 Tagen einen Menüplan vorlegen, was die Selbstorganisation betrifft. Und all das kommt aus der Praxis und funktioniert in der Praxis. So nach 3 Stunden sagt einer dieser Geschäftsführer, bei mir, in meiner Firma funktioniert das nicht. Und ich sage, ja, da haben Sie recht. Er sagt, jetzt verstehe ich Sie nicht. Sie haben heute Morgen gesagt, dass alles in der Praxis funktioniert. Und jetzt sagen Sie, es funktioniert nicht. Ja, ich sage, bei Ihnen funktioniert das nicht. Warum? Weil er das nicht anwenden wird. Wenn er sagt, das funktioniert nicht, wird das nicht anwenden. Und wenn er es dann probiert, wird das nur halbherzig machen. Immer mit dem Gedanken, naja, ich bin nicht sicher, ob es funktioniert. Wenn wir Menschen, wenn wir als Kinder Gottes so eingestellt sind, dass wir den Tatsachen des Wortes Gottes nicht wirklich Glauben schenken, wenn er sagt, was er an uns tut, dann werden wir die Folgen unseres negativen Denkens erleben. Schauen wir einmal an, was genau 40 Jahre, was da jetzt passiert. Nämlich Gott greift ein und sagt, Schluss, aus, ihr wollt in der Wüste sterben? Okay, könnt ihr in der Wüste sterben. Die selbsterfüllende Prophezeiung, wie wir das heute nennen, wird Wirklichkeit. Das Volk Israel verliert in den nächsten 38 Jahren all diejenigen, die über 19 Jahre alt waren. Sie sterben alle in der Wüste. Die Tragik an dieser Geschichte ist, dass die bis zu 19 Jahre Alten natürlich jetzt die 40 Jahre auch mit durch die Wüste ziehen. Aber gucken wir uns mal diese Generation an. Die stehen 40 Jahre später wieder vor diesem Kanaan. Und wir lesen hier in Josua Kapitel 2, wie auch wieder Kundschafter doch nach Jericho reinkommen und zu dieser ja etwas zwielichtigen Dame vom horizontalen Gewerbe. In Vers 10 treffen sie die. Und da sagt sie, denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeers vor euch ausgetrocknet hat. Und in Vers 11, und da wir solches hörten, ist unser Herz verzagt geworden und ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch. Bitte vergesst nicht, diese junge Frau ist die nachfolgende Generation derer, die vor 40 Jahren dort im Land lebten. Wie müssen sich deren Eltern gefürchtet haben, wenn die noch zitterten? Hier, die jungen Leute. Das neue Sonderkommando des Volkes Israel meldet deshalb auch in Vers 24, der Herr hat das ganze Land in unsere Hände gegeben, auch sind alle Einwohner verzagt vor uns. Das neue Sonderkommando kann diese positive Botschaft dem Volk bringen, um dann das Land einzunehmen. Das Volk Israel zieht nun wieder durch ein Wasser, durch den Jordan, und das ist die 2. Taufe. Und sie nehmen das Land ein. Meine lieben Geschwister, meine lieben Freunde, vielleicht bist du mit 14 getauft worden, als Adventistenkind. Vielleicht hast du die Taufe erlebt als einen Moment, wie andere die Kommunion oder die Konfirmation. Es war halt ein Jugendereignis. Vielleicht hast du ein bisschen Religionsunterricht gekriegt. Viele Adventistenkinder haben kaum von ihren Predigern wirkliche Bibelstunden bekommen. Und dann bist du in diesem Verein, der sich Adventgemeinde nennt, geblieben. Vielleicht hast du das eine oder andere mitbekommen. Aber was bedeutet es, was du wirklich in deinem Herzen trägst, mit Jesus zu leben? Manchmal ist es wichtig, dass wir eine neue Entscheidung treffen. Es kann sein, wie bei diesem Volk, dass sie jetzt noch einmal eine zweite Taufe brauchten. Ich empfehle vielen Geschwistern, wenn sie sich unsicher sind und wenn sie irgendwann eine neue Entscheidung treffen mit Jesus, sich ruhig nochmal taufen zu lassen. Manchmal brauchen wir ganz neue Entscheidungen. Das Volk zieht durch den Jordan, lässt mitten im Jordan 12 Steine aufstellen, als Zeichen dafür, dass Gott das wahrgemacht hat, dass sie wirklich ins Land Kanaan kommen konnten. Was war der Unterschied zwischen denen, die vor 40 Jahren vor der Grenze standen und denen hier? Hatte Gott sich verändert? Gott war der gleiche geblieben. Er hatte sich kein bisschen verändert. Gott ist immer der gleiche. Er will mit uns in die Zukunft gehen, in das himmlische Kanaan. Deshalb ist der menschliche Geist der Ort, wo die größten Schlachten geschlagen werden. Denn unsere Einstellungen beeinflussen unsere Handlungen beträchtlich. Es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern es sind die Vorstellungen von den Dingen. Aus diesem Grund wird Satan immer uns Zweifel ins Herz säen wollen. Gott möchte sich aber unserem Geist mitteilen. So wie Paulus das tut in Epheser Kapitel 4, schlagen wir es auf. Epheser Kapitel 4 und doch die Verse 23 und 24. Ich lese aber den Zusammenhang noch von Vers 20. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Er spricht vorher von dem, was die Menschen verunreinigt, ja? Die Heiden, ne? Hier sagt er, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie die Heiden wandeln in der Eitelkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist, die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Gefühl verloren haben, sich der Ausschweifung ergeben haben zur Ausübung jeder Art von Unreinigkeit. Die damalige Zeit in Rom war eine ähnliche Zeit wie unsere Zeit heute. Und heute haben sie es natürlich noch viel intensiver durchs Internet, durch die Medien. Der Einfluss auf unser persönliches Leben ist ungeheuer groß. Und dann sagt er, ihr aber habt Christus nicht also kennengelernt, da ihr ja von ihm gehört habt und in ihm gelehrt worden seid. Wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen ablegen sollt, der sich wegen der betrügerischen Lüste verdorben hat. Dagegen euch im Geist eures Gemüts erneuern lassen sollt und den neuen Menschen anziehen sollt, der nach Gott geschaffen ist in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Gott möchte, dass wir tatsächlich das Wesen Jesu anziehen. Jesus, der gekommen ist in diese Welt, damit wir so denken, wie Gott will, dass wir denken. Ich habe mich lange Zeit gefragt, warum Jesus so oft bestimmte Dinge immer wieder gesagt hat. Als einer der demütigsten Menschen, der auf der Erde gewesen ist, hat er nie ein negatives Wort über sich selbst verloren. Als er sagte, ich bin, die gleichen Worte gebrauchte, wie Gott sie gebraucht hat, da hat Gott uns sagen wollen, sag du doch auch, ich bin. Als er denen, die ihn angenommen haben, sagte, ihr seid das Licht der Welt. da können wir doch sagen, ich bin Licht für die Welt. Als er sagte, ihr seid Salz für die Erde, da können wir doch sagen, ich bin Salz für die Erde. Als er sagte, ich bin für dich gekommen, damit du die Wahrheit in deinem Herzen trägst, kann ich sagen, ich bin Teil dieser Wahrheit geworden. Jesus hat uns Dinge gegeben, von denen, über die wir stolz sein dürfen. Jesus sagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wieso beten wir dann sehr oft immer noch, nur Vater, du siehst deine Kinder hier, die Gemeinde, komm doch bitte in unsere Mitte. Das wäre so, als würde ich einen Besucher bei mir zu Hause haben und ich sage ihm, weißt du, es wäre schön, wenn du uns mal besuchen würdest. Er würde uns komisch angucken, nicht wahr? Was soll denn das jetzt? Ich bin doch da. Naja, aber es wäre wirklich gut, wenn du uns mal besuchen würdest. Ist Jesus bei uns? Jesus hat gesagt, ich will in euch Wohnung nehmen. Ich will bei euch sein. Manche propagieren heute, dass die Kraft des positiven Denkens könne alle unsere Wünsche und Sehnsüchte erfüllen. Lassen wir uns von solchen religiösen Irrlehren nicht verführen. Gott macht klar, dass der Mensch sich selbst überlassen nur wenig Macht hat. Nur wenig Macht hat. In Jeremia Kapitel 17, Vers 5 und 6, sagt der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch für seinen Arm hält und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein Strauch in der Wüste, er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Lande, wo niemand wohnt. Wir sehen, wie gefährlich es ist, sich beim Lösen von Problemen und beim Streben nach Zielen allein auf menschliche Eigenschaften und Qualitäten zu setzen. Welch ein Unterschied in den nächsten beiden Texten. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln zu den Bächen ausstreckt. Die Kraft des positiven Denkens konzentriert sich auf menschliche Fähigkeiten. Aber die Kraft gottgemäßen Denkens stützt sich auf Gott und seinen unausforschlichen Reichtum. Gottes Geist will sich also unserem Geist mitteilen, und zwar in welcher Weise, mit wie viel Kraft? Paulus schreibt es, wie viel Kraft ein Christ erbitten darf, in Epheser Kapitel 3 und dort Vers 20. Epheser Kapitel 3, Vers 20. Dem aber, ich lese es mal nach der guten Nachricht, Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder auch nur ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Was steht da? Was steht da wirklich? Seid ihr davon überzeugt, dass diese unendliche Kraft in uns ist und in uns wirkt? Wir können keinen Gedanken groß genug denken oder Gebete groß genug beten, um die Kraft Gottes zu erschöpfen. Das sollte die Quelle allen positiven Denkens und eines christlichen Menschen sein. Und deshalb weist uns Gott an, fast befehlsmäßig, durch den Apostel Paulus in Philipper Kapitel 4, Vers 8, wie wir denken sollen. Ja, es fängt an zu regnen. Ich glaube, ich gehe mal hier hinter. So, ich hoffe, es hört gleich wieder auf. Sieht so aus, hört gleich wieder auf. Es ist nur eine kleine Wolke. So, Epheser Kapitel 4, Vers 8. Ich lese es auch nochmal nach der guten Nachricht. Manchmal ist es gut, so eine moderne Sprache zu nehmen. Da steht hier, richtet eure Gedanken auf das, was gut ist. und Lob verdient. Was wahr, edel, gerecht, rein, liebenswert und schön ist. Was steht da? Stellt euch einmal vor, all die negativen Nachrichten, die negativen Medien, das Fernsehen, die Zeitungen, die alles, was ist negativ. Und jetzt sagt der Paulus, denkt über das nach, was sich gut anhört, was gerecht ist, was wahrhaftig ist, darüber denkt nach. Was passiert dann, wenn wir darüber nachdenken? Er sagt es in Vers 9. Wenn ihr das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Eines der schlimmsten Dinge, glaube ich, ist, dass wir als Kinder Gottes aufgehört haben, so zu denken, wie Gott will, dass wir denken. Gott hat uns aus der Sünde, aus der Knechtschaft herausgeführt und will, dass wir Jesus als unser Vorbild anschauen. Jesus hat nur die wunderbaren Gaben Gottes gedacht, gebetet und weitergegeben. Das ist seine Art, damit umzugehen. Das möchte er uns ja auch geben. Heute Nachmittag werde ich mit euch darüber sprechen, über vier Schlüssel, wie wir gottgemäßes Denken lernen können. Vier wichtige Schlüssel, die uns helfen, das negative Denken zu verlassen. Bei Mose war es so, dass Mose, bevor das Volk Israel in das Land Kanaan ging, als sie dann am Jordan standen, geht Mose nochmal her und erklärt ihnen einiges, was sie zu tun haben, wie sie sich einzustellen haben. Und er gibt da unter anderem Anweisungen, wie die Soldaten sich verhalten sollen. Und da steht in 5. Mose Kapitel 20 folgendes. In Vers 8. Und die Amtleute sollen weiter mit dem Volk reden und sagen, wer sich fürchtet und ein verzagtes Herz hat, der gehe hin und kehre wieder in sein Haus zurück, damit er nicht auch das Herz seiner Brüder so verzagt mache, wie sein Herz ist. Stellt euch einmal vor, wir würden alle Negativdenker aus der Gemeinde nach Hause schicken. Wie viel wären dann noch übrig? Damit sie nicht die Herzen derer, die positiv im Sinne Gottes denken, auch noch verzagt machen. Wir haben manchmal wunderbare Leute in unseren Gemeinden, die eine klare, innere, gute Einstellung haben, Gott vertrauen und sagen, doch, wir können hier missionarisch wirken, wir können das und das tun. Und dann sind so viele da, die sagen, das haben wir alles schon probiert, das haben wir alles schon gemacht. Und dann werden sie entweder so lange bearbeitet, bis sie die Gemeinde verlassen, weil sie dann die Einstellung haben, was hier kann man nichts machen. Inzwischen weiß ich auch, dass man nichts machen kann, weil das steckt an, das negative Denken. Oder aber, der Negativdenkende ändert sein Denken aus der Kraft Jesu heraus. Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns etwas zu schenken. Johannes beschreibt das in Johannes Kapitel 17 im hohenpriesterlichen Gebet. Jesus betet für seine Jünger. Er erklärt nochmal in dem Gebet, dass die Jünger mitbekommen, dass er in diese Welt gekommen ist, dass der Vater ihn verherrlicht hat, damit die Jünger erkennen können, wie wunderbar dieser Jesus ist, dass er alles ist, was wir brauchen, um in dieser Welt zu bestehen. Dass wir sicher sein können, dass alle unsere Sünden vergeben sind. Und zwar ständig, so wie wir uns ihm gegenüber verhalten. Gestern Abend habe ich es kurz erwähnt, dass ich es manchmal auch wiederhole. In Johannes Kapitel 3, sagt Jesus zu Nikodemus, als der Nikodemus kommt und sagt, ja guter Meister, Rabbi, du bist doch einer von Gott gekommen, ne? Sonst kann keiner diese Zeichen tun. Und da sagt Jesus, er geht gar nicht darauf ein, er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn du nicht von Neuem geboren wirst. Hier, wir nehmen manchmal das Wort Wiedergeburt. Es geht gar nicht um eine Wiedergeburt. Es geht um eine Neugeburt. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden, wenn jemand Jesus annimmt. Und interessant bei diesem Gespräch versucht Jesus, Nikodemus darauf hinzuführen, ihm zu sagen, wie denn dieses Neugeburt stattfindet. Und Nikodemus versteht es nicht. Nikodemus will gerne wissen, wie das denn geht, aber er versteht es nicht. Jesus sagt zwischendurch, ja wie, du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht? Und dann sagt Jesus etwas sehr Erstaunliches. Achtet mal darauf. Etwas ganz Erstaunliches. Jesus sagt in Vers 11, wir reden, was wir wissen. Das ist ein ganz normaler Satz, nicht wahr? Wir reden, was wir wissen. Du kannst nur reden, was du weißt. Wenn du aber sagst, ich weiß nicht, was redest du dann? Von Nichtwissen. Wenn du aber etwas weißt, dann rede davon. Was weißt du denn? Weißt du, dass Jesus dein Erlöser ist? Weißt du, dass Jesus dich gerettet hat? Weißt du, dass Jesus dein Herr ist? Jesus sagt, wir wissen, was wir reden. Und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Was hast du denn gesehen? In welcher Begegnung bist du denn mit Jesus gewesen? Kannst du davon reden? Dann rede. Und Jesus sagt, ich habe dich erlöst. Und diese Erlösung möchte ich dir deutlich machen, lieber Nikodemus. Du wirst erlöst durch den erhöhten Christus. Und dann sagt er in Vers 13 und 14 und 15, erzählt er dann, du kennst doch die Geschichte aus der Wüste, wo die Schlangen das Volk Israel gebissen haben. Und dann haben wir die erhöhte Schlange, hat Gott dann aufgerichtet. Und wenn jemand gebissen wurde von einer Schlange, konnte er sofort auf diese erhöhte Schlange schauen und wurde heil. Nun stellen wir uns einen Menschen vor, der wird von der Schlange gebissen und er fängt an jetzt das Gift, versucht das Gift rauszusaugen. Und saugt und saugt und saugt, dann stirbt er. Das Einzige, was er machen konnte, war, er ist gebissen worden, sofort gucken, wo ist die erhöhte Schlange, das Gegengift. Und wenn er 1000-mal gebissen wurde, konnte er 1000-mal auf diese erhöhte Schlange schauen. Und Jesus sagt jetzt den goldenen Text der Bibel, und wir lesen den immer so schnell und sagen, also hat Gott die Welt geliebt, wissen aber nicht, warum also. Dieses also bezieht sich auf diese Geschichte. Da heißt es, so wie die erhöhte Schlange in der Wüste war, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. So. Bist du dir darüber klar, dass jedes Mal, wenn du versagst, was auch in deinem Leben geschieht, ist egal, was passiert, wo du versagst, schau auf diesen Jesus. Geh wieder zu ihm. Ich muss von dir deine Vergebung haben. Ich schaue auf dich, ich will dich kennenlernen, ich will studieren. Jesus geht aber viel weiter und damit möchte ich schließen. Jesus geht sogar so weit, dass er seinen Jüngern und dir und mir etwas gibt. In Kapitel 17 sagt er von Vers 20, als er so betet für seine Jünger, dass sie bewahrt werden vor Satan in dieser Welt, da sagt er, ich bitte aber nicht für diese allein, für diese Jünger, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und jetzt kommt der Satz, auf den ich Wert lege. Bitte achtet darauf. Hört gut zu. Es geht um euer Leben, euer ewiges Leben. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Was habt ihr bekommen? Was habt ihr bekommen? Sagt es laut. Ihr habt die Herrlichkeit Jesu bekommen, die er hatte, bevor er in diese Welt gekommen ist. Und Herrlichkeit heißt ja in der Bibel Liebe, die absolute Liebe Gottes, die uns geschenkt worden ist. Jesus will in deinem Leben so leben, dass deine Gedanken bereit sind, im Sinne Gottes zu denken. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich habe dich in meine Hände gezeichnet, du gehörst zu mir. Bist du dir dessen bewusst? Wir brauchen keine Minderwertigkeitskomplexe haben. Wir haben aus lauter Minderwertigkeitskomplexen haben wir eine Universität schließlich aufgebaut. Die wäre nie nötig gewesen als Adventgemeinde. Aus lauter Minderwertigkeitskomplexen heißen wir heute Freikirche. Wir wollen ja keine Sekte mehr sein. Aus lauter Minderwertigkeitskomplexen sitzen wir heute mit anderen zusammen, anderen Kirchen zusammen, nicht nur, dass wir mit ihnen austauschen. Nein, wir übernehmen teilweise in einigen Gemeinden sogar den Vorsitz im ökumenischen Miteinander. Und vom Sabbat reden wir dann auch nicht mehr. Vor lauter Minderwertigkeitskomplexen. Und jetzt treten bei uns die Leute auf mit Titeln und sagen, es dürfte in unserer Adventgemeinde nur noch Leute mit Studierten und mit Titeln da sein, die die Bibel auslegen. Weil wir negativ denken. Weil wir nicht gottgemäß denken. Jesus will in unserem Leben so leben, dass wir seine Herrlichkeit in dieser Welt darstellen. Hat's aufgehört? Es war in London, in der St. Paul's Cathedral, als die neue Orgel eingeweiht wurde. Und ein etwa 40-jähriger Mann, damals aber kurz vor seinem Tod, sitzt unten in der Kirchenbank und hört dem neuen Orgelspiel zu. Und irgendwann denkt dieser junge Mann, oder auch Alte, damals wurden die Leute gerade mal 40 bis 50 Jahre alt. Ach, ich möchte einmal auf dieser Orgel spielen. Und er steigt die Stufen hinauf und fragt den Organisten, darf ich auf dieser Orgel spielen? Er sagt, tut mir leid, ist ganz neu, ich habe die Verantwortung. Aber er setzt sich so ein bisschen abseits. Nach einer Weile fragt er nochmal, wieder Ablehnung. Na gut, denkt er. Er geht wieder die Stufen hinunter, geht dem Kirchenausgang zu und wie er im Portal der Kirche steht, hört er sein Lieblingslied. Ach, einmal mein Lieblingslied auf dieser Orgel spielen. Also steigt er nochmal die Stufen hinauf und fragt den Organisten, bitte lassen Sie mich, das, was Sie gerade spielen, ist mein Lieblingslied, ich möchte es einmal selbst spielen. Und ob dieses Drängens, sagt der Organist, okay, Sie dürfen Ihr Lieblingslied spielen. Ich setze mich daneben und höre Ihrem Spiel zu. Und dann fängt dieser Mann an zu spielen. Und wie der spielt. Der Organist ist ganz hin und weg. Ist ja Wahnsinn, toll. Und er sagt zu ihm, sagen Sie, Sie spielen ja wie ein Künstler. Und er sagt, wenn Sie meinen, wie heißen Sie? Mendelssohn. Dieser große Komponist. Ja. Sie können spielen, solange Sie wollen. Ich setze mich unten in die Kirchenbank und werde Ihrem Spiel zuhören. Meine lieben Geschwister, Jesus steht vor unserer Herzenstür. Und er fragt uns, darf ich deine Lebensorgel spielen? Darf ich deine Gedanken denken? Darf ich mit dir durch die Zeit gehen in das himmlische Kanaan? Lass mich deine Melodien spielen, die aus deinem Leben herausklingen. Leg all die negativen Dinge ab. Lass wunderbare harmonische Gedanken in dir klingen, die Jesus in dir anfacht. Er will dich herausrufen aus diesem negativen Denken, aus dieser negativen Einstellung, die wir manchmal haben. Aus den Zweifeln, ob er uns unsere Sünde vergibt. Aus den Zweifeln, ob wir gerettet sind. Aus den Zweifeln, ob ich in der richtigen Gemeinde bin. Aus den Zweifeln, aus denen wo wir zweifeln, dass er wirklich unser Herr und Vater ist. Aus dem Zweifel, dass Gott tatsächlich unser Freund sein will, wie wir gestern Abend festgestellt haben. Gott will dich als seinen Freund haben. Gott will dich als sein Kind bei sich haben. Du darfst wie ein Baby sein, wie wir gestern gesagt haben. Werdet wie die Kinder, wie die Babys, hilflos, immer abhängig von einem Herrn, der selbst alles beseitigt, wenn wir mal in unsere Windeln machen, der alles wegnimmt, was uns schaden könnte. Geben wir uns ihm hin. Lassen wir die Lebensorgel von ihm spielen. Ich wünsche euch, dass Gott das in euch tut. Haltet es fest, nehmt es mit und wiederholt es immer wieder. Heute Nachmittag möchte ich euch einladen, was zum Schreiben mitzunehmen oder von euch jemand geben zu lassen. Wisst ihr, wenn ihr nicht mitschreibt, dann könnt ihr die Dinge nicht behalten. Wenn ich Schulungen mache in Seminaren, dann haben die Leute Papier und Bleistift. Sie schreiben mit. Wahrscheinlich, weil es das Seminar auch sehr teuer ist. Ich weiß nicht, vielleicht sind manchmal die Predigten so, dass ihr meint, ich hoffe nicht, dass der Prediger immer gute Predigten hat, dass das Zehntenzahlen auch sich lohnt, damit er auch gute Botschaft bekommt. Aber manchmal sollten wir wirklich mitschreiben, damit das Gehirn gefüllt wird. Ich habe immer solche Kladden, in denen ich alles aufschreibe, was ich höre, wenn irgendeiner eine gute Predigt hat oder auch meine persönlichen Andachten. Und dann habt ihr diese Geschichten. Und wenn doch die Dunkelheit über euch hereinbricht, wenn Satan euch in die Depression führen will, ins Negative, dann holt er das wieder raus. Es ist nicht immer die Bibel, die uns dann in dem Moment trösten kann. Aber manchmal sind es die guten Gedanken, die ihr aufgeschrieben habt. Gott will, dass wir gottgemäß denken. Heute Nachmittag bekommt ihr 4 Schlüssel, mit denen ihr gottgemäß denken könnt. Tolle Hausaufgaben, die werden euch die nächsten Wochen bestimmen. Der Herr segne euch. Amen. Großer Gott und Vater in dem Himmel, in deiner ganzen Hingabe an uns durch deinen Sohn Jesus Christus dürfen wir wissen, dass du uns liebst. Dass du herabgekommen bist, um uns deine ganze Freundschaft zu zeigen. Du hast nie aufgehört, an uns zu ziehen, uns einzuladen, dir zu vertrauen. Lass uns dir immer vertrauen. Lass uns bereit sein, Ja zu sagen zu dir. Lass uns bereit sein, einzuziehen in das neue Kanaan. Lass uns bereit sein, Herr. Wir brauchen dich. Du bist ja da. Gib, dass wir es glauben. Gib, dass wir vertrauen. Danke, dass du das alles für uns tust. Du hast gesagt, du segnest uns. Du hast gesagt, du machst die Wohnungen bereit für uns. Du hast gesagt, du wirst wiederkommen und uns in das himmlische Kanaan nehmen, in dem mehr als Milch und Honig fließt. Danke für deine Treue und für dieses Geschenk. Amen.